Es gibt Menschen, die nennen wir Sympathieträger. Das wird je nach unserem Empfinden ein bisschen unterschiedlich sein, wer das ist. Aber es gibt so für Sympathieträger so ein paar ähnliche Merkmale. Also das A und O eines Sympathieträgers ist, dass er freundlich ist. Egal was passiert, ist ein Mensch, der sehr freundlich auftritt. Und dann gibt es noch eine Reihe anderer Faktoren, das ist jetzt im Einzelnen noch gar nicht so wichtig. Es gibt vielleicht auch bestimmte Berufsgruppen. Es gibt ja so ein Ranking, oft so, welche Berufsgruppen besonders angesehen sind. Da haben es die Gebrauchtwagenhändler immer ein bisschen schwer. Aber es gibt zum Beispiel, weiß nicht, wenn ihr die Bilder aus Australien jetzt seht und die Feuerwehrleute, die gegen diese Wahnsinnsfeuerbrunst ankämpfen, da ist so ein Sympathieempfinden, dass man sagt, wow, das sind super Leute, die sich da so einklinken. Oder auch Sportler. In Deutschland ist man dann oft hinterher Weltmeister der Herzen. Das ist auch so ein Sympathieding, wenn man es ansonsten nicht geschafft hat. Fair Play, keine Ahnung, das gehört alles mit dazu. Aber es gibt auch andere Sympathieträger. Also in den letzten Tagen, ein, zwei Wochen, immer wenn ich meinen PC angemacht habe und hochgefahren habe, dann erscheint da oder erschien da so ein zuckersüßer Seehund Junior. Weiß nicht, ob das bei anderen auch passiert ist. Und der guckte so einen so an und hatte so diesen süßen Schnauzbart hier und so ein echter Sympathieträger, wie überhaupt Vierbeiner eben auch Sympathieträger sein können. Und der verschwand dann nach der Passworteingabe. That's life, aber zumindest war er so ein Moment immer zu sehen. Es gibt Sympathieträger für mich auch in biblischen Texten. Von Kindheit an gab es so biblische Personen, die ich einfach mochte. Das lag vielleicht daran, dass die Kinderbibel sie in schillernden Farben gemalt hat. Abraham, ein toller Typ, fand ich. Ein mutiger, irgendwie weiser Mensch, aber auch sehr initiativ, manchmal auch radikal. Irgendwie war das jemand, mit dem ich ganz viel positive Assoziationen verband. Und dass er auch Schattenseite hatte, das hat erstens die Kinderbibel verschwiegen. Und irgendwie nahm ich das nicht so genau. Also er hat zum Beispiel seine Frau mehrmals als seine Schwester aufgegeben, weil er dachte, es geht ihm an Kragen und die können sie ja ruhig haben, aber ihn nicht. Also richtig übel eigentlich. Aber trotzdem, er war irgendwie ein Sympathieträger für mich. Oder David, eine ebenso schillernde Figur, wunderbare Geschichten. Der Schwache gewinnt gegen den übermächtig Starken, David und Goliath. Wer kennt die Geschichte nicht? Und immerhin hat David und Goliath bis es in heutige Sprachbilder hineingeschafft. Also David ist irgendwie auch so ein Sympathieträger für mich gewesen. Aber auch im Neuen Testament gibt es solche Menschen, die manchmal namenlos geblieben sind und für mich trotzdem Sympathieträger sind und waren. Da ist die Frau, deren Namen wir nicht erfahren, die hineinkommt in den Raum, wo Jesus mit ein paar Leuten war und sie salbt Jesus verschwenderisch als Zeichen ihrer Liebe. Das ist so, das hat was zutiefst Sympathisches, obwohl die Jünger sich darüber streiten, ob man das Geld oder nicht die Salbe hätte verkaufen können und dafür das den Armen geben. Aber diese Frau macht das aus einer tiefen inneren Motivation, Jesus zu ehren und wertzuschätzen. Oder da gibt es einen Samariter, der durch sein Handeln dafür sorgte, dass bis in unsere Zeit der Name seines Volkes so das Etikett opferbereiter Hilfsbereitschaft hat. Und selbst jemand, der eigentlich auch ein Schurke war, wie Zachäus, war bei mir immer mit ganz viel Sympathien versehen. So irgendwie auf den Baum klettern, Jesus sehen wollen, irgendwie ein cooler Typ, hinterher hat er noch alles in Ordnung gebracht. Was er am Mist gebaut hat, das hat ja auch was Sympathisches. Also waren so Sympathieträger für mich. Und je älter ich wurde, desto mehr gesellte sich zu diesen Sympathieträgern eine weitere namenlose Person aus dem Neuen Testament hinzu. Ein Vater, der verzweifelt und hilflos einen schwerkranken, nämlich seinen schwerkranken Sohn, zu den Jüngern Jesu brachte und mit der Bitte, dass sie für ihn beten und ihn heilen. Diese Geschichte steht in Markus 9 ab Vers 14. Ich lese sie gar nicht jetzt, weil sie recht ausführlich ist, erzähle sie eher nach. Das Krankheitsbild dieses Sohnes, der immer gerissen wird und stürzt also das ist so ein bisschen, wie man sich einen epileptischen Anfall vielleicht vorstellt, dem ist das nicht unähnlich. Und der Vater schildert das, was mit seinem Jungen passiert. Das galt damals als besessen und die Jünger konnten diesen bösen Geist nicht austreiben, heißt es in der Bibel. Es stand ein großer Tumult unter der Volksmenge und der biblische Text resümiert dann lapidar und hier die völlig am Boden liegende Heilungskompetenz der Jünger. Sie konnten es nicht, Markus 9, Vers 18, sie konnten es nicht. Die Heilung blieb aus. Und dann bringt der Vater seinen Sohn zu Jesus und vor den Füßen Jesu geschieht das noch einmal. Er kriegt wieder so einen Anfall, er wird geschüttelt und gerüttelt. Und Jesus fragt, wie lange hat er das denn schon? Und der Vater sagt, von Kind auf an, also schon x Jahre, vielleicht, weiß nicht, wie alt er war, 2 Jahrzehnte, keine Ahnung, wie alt dieser junge Mann war. Und Jesus kommt da also hinzu und alle Augen richten sich auf ihn. Und dann kritisiert er erstmal den Unglauben der Umstehenden und rief dem verzweifelten Vater einen super herausfordernden Satz in dieser Situation, super herausfordernden Satz zu, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Was immer das mit diesem Mann gemacht hat, der irgendwo Glauben hatte, denn er brachte ja seinen Sohn zu den Jüngern und er hatte irgendwie die Hoffnung, dass da was passiert und dann passiert es doch nicht. Und ausgerechnet in dieser Situation, ja, und die Leute regen sich auf und passiert nochmal dieser Anfall. Und nun folgt der Ausruf, der diesen mental super durchgeschüttelten Vater zu einem Sympathieträger für mich macht. Der sagt nämlich, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und das ist diese sogenannte Jahreslosung, das Jahresmotto für das Jahr 2020. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist irgendwie ein merkwürdiger Satz. Stellen wir uns die Situation des Vaters mal vor, obwohl sie jetzt hier nicht im Detail so geschildert wird. Aber da hat er einen Sohn, der vielleicht mittlerweile erwachsen war, der das von Kind auf an hatte, diese Anfälle. Und das muss den Eltern durch Mark und Bein gegangen sein. Immer ihr Kind zu sehen, wie es sozusagen gepeinigt wird von irgendwie, sie dachten eben so von einem fremden Geist, der dieses Kind durchschüttelt und durchrüttelt. Und wenn du dein eigenes Kind so siehst, wie es sozusagen gequält wird durch Mächte, die irgendwie außerhalb sind, dann ist das schon richtig heftig. Und wer weiß, wie oft er gebetet hat, dass das vorbeigehen sollte. Wer weiß, wie oft er gebetet hat, dass das endlich mal ein Ende haben müsste. Und der Versuch, seinen Sohn zu den Jüngern Jesu zu bringen, weil er vermutlich gehört hatte, dass in dem Umfeld Jesu eben auch besondere Dinge passieren, war nochmal so ein Versuch zu sagen, ist denn da nicht vielleicht Hilfe, die ich bisher nie erfahren habe. Und dieser Mann, der mit diesem knochenehrlichen Satz dann einen tiefen Blick in sein Herz zuließ, der gewinnt meine Aufmerksamkeit, meine Solidarität, mein Mitgefühl, auch mein Verständnis. Und warum? Weil ich diese Ambivalenz in meinem Herzen auch ganz gut kenne. Nicht durch die gleiche Situation ausgelöst, aber durch andere Situationen. Ich denke an Gebete für und mit Kranken. Manchmal sind die Diagnosen ja erschütternd. Und ich stehe dann, manchmal auch nicht allein, noch mit jemandem zusammen, mit Familienmitgliedern, irgendwann immer wieder an Krankenbetten und kenne diese innere Zerrissenheit selber nur zu gut. Ich glaube, ja, wir haben im eigenen Familienkontext beeindruckende Wunder Gottes nach Gebeten um Heilung erlebt. Und gleichzeitig ist da dieser nagende Gedanke, was ist, wenn Gott nicht erhört oder nicht in der Form erhört, wie wir ihn gerade bitten? Also ich kenne diese Gedanken, ihr sicher nicht, ne? Also ist ja völlig fremd, solche Gedanken. Aber ich lasse das mal so ein bisschen einen Blick in das, was mir so durch den Kopf und durchs Herz geht, euch machen. Dass ich glaube, hilft meinem Unglauben, habe ich auch in anderen Zusammenhängen erlebt. Ich denke an Menschen, die ihr Leben, ich sage mal, phasenweise richtig gehend geschreddert hatten, gegen die Wand gefahren hatten und die durch Jesus zu neuem Leben fanden. Und ehrlich in mich hineinhorchend musste ich resümieren, wenn es nach meinem Glauben gegangen wäre, dann wäre das wohl eher nicht passiert. Ich konnte mir nämlich diese oft Saulus-Paulus-artigen Umwälzungen und Veränderungen im Leben gar nicht vorstellen. Ich glaube, ja, irgendwie schon, aber in diese theoretische Überzeugtheit, was Gott alles zu tun vermag, mischt sich dann durch die Außenfassade vielleicht verdeckter Unglaube, hilf meinem Unglauben. Ich scanne also, wenn ich diesen Satz lese und über ihn nachgedacht habe, so meine inneren Befindlichkeiten und empfinde diesen Schrei, diesen Ausruf, diesen Gebetsschrei eines verzweifelten Vaters als ein zutiefst sympathisches Gebet. Dieser Gebetsschrei ist ehrlich, er ist knochenehrlich. Er lässt einen Blick hinter die Kulissen zu, in die Untiefen seines Herzens. Und dieser Gebetsschrei ist ein Plädoyer gegen formale und aufgesetzte und angelernte Frömmigkeit, gegen aalglatt abgespulte Gebete, die sich zwar schön anhören, die aber nicht von Herzen kommen. Die Psalmen haben da übrigens so einiges zu bieten an knochenehrlichen Gebeten. Vielleicht denken wir, wenn wir über die Psalmen nachdenken, an Lob- und Dankgebete. Und das stimmt auch, die gibt es. Und zwar in Hülle und Fülle. Aber es gibt auch ganz andere Gebete. Gebete, wenn ich die lese, wo ich sage, würde ich mich eigentlich trauen, zu Gott so zu beten? Wo Gott verbal förmlich auf die Anklagebank gesetzt wird. Warum geht es den Gottlosen so gut? Warum ist dies? Warum ist das? Ich schreie mir meine Seele aus. Ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll. Alles so Gebete, wo man sagt, wow, das so mit Gott zu reden, so zu ihm zu beten, das ist schon speziell. Gebete der Klage, im gewissen Sinne sogar der Vorwürfe gegen Gott. Und ich denke an eine weitere meiner biblischen Sympathiegeschichten. Die steht in Apostelgeschichte 12 und in Einzelgesprächen habe ich das immer wieder mal auch gesagt. Das ist euch vielleicht gar nicht so neu, jedenfalls Einzelnen. Petrus ist im Gefängnis. Die Gemeinde ist ja gerade war Pfingsten erst gewesen, vor wenigen Tagen, vielleicht Wochen. Und Petrus ist inhaftiert und die Gemeinde startet so ein 24-7-Prayer-Gebetsnacht. Sie beten die ganze Nacht hindurch um die Befreiung des Petrus. Und was sie noch nicht wissen, auf wunderbare Weise mit Engeln und allem Zip und Zap, was der Himmel zu bieten hat, wird Petrus auf wunderbare Weise befreit. Und er geht zu dem Haus, wo die Gemeinde zum Gebet versammelt ist und er klopft an die Tür. Was wird er erwartet haben? Ich könnte mir vorstellen, dass er erwartet hat, wow, Petrus, das ist ja der Hammer, du bist frei, wir loben Gott, wir danken ihm und was nicht alles. Aber was passiert? Die Magd des Hauses wird zur Tür geschickt, die hört die Stimme des Petrus und sie rennt voller Freude zurück und sagt, Petrus steht vor der Tür. Und was tut die betende Gemeinde angesichts dieser unglaublichen Nachricht? Sie erklärt die Frau für verrückt. Du bist von Sinnen, steht da nach Luther im biblischen Text. Das heißt, sie können sich gar nicht vorstellen, dass das, worum sie gerade beten die ganze Zeit, ja, tatsächlich eintritt. Und sie opfern ihr Nachtschlaf und sie beten, dass Petrus befreit wird. Und als er befreit wird, können sie es nicht glauben. Eine Geschichte mit hohem Identifikationsfaktor, für mich jedenfalls. Weil ist die Echtheit des Anliegens irgendwie, für das man betet? Aber wenn man ehrlich in sich hineinhört, dann sagt man mit dem Glauben, ist es oft nicht so weit her. Und ich kann die trotz ihres Gebets und das wunderbare Handeln Gottes überraschte Gemeinde eigentlich nur zu gut verstehen. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Irgendwie ist beides da und kämpft vielleicht auch ein Stück miteinander. Und ich entdecke bei all diesen Überlegungen, dass große Dinge in der Heiligen Schrift oft klein beginnen. Wir haben eine große Verheißung, aber sie beginnen ganz klein. Das ist mit dem Glaube so, es wird ja manchmal, Luther übersetzt das dann mit Kleinglauben, also so wie ein Glaube, der irgendwie beginnt, aber es gibt auch andere Dinge. Jesus vergleicht das Reich Gottes in diesem großen Kapitel Matthäus 13, wo das Reich Gottes in Beispielgeschichten erläutert wird, mit einem Senfkorn. Und er sagt, dieses Senfkorn ist super klein, aber es wächst aus diesem Senfkorn ein großer, kräftiger Baum, in dem die Vögel des Himmels Nester bauen. Und er sagt, so ist das mit dem Reich Gottes. Es beginnt vielleicht ganz, ganz, ganz klein, irgendwo, aber es wächst etwas Riesenhaftes daraus. Oder anderes Beispiel, Paulus schaut sich die Gemeinde in Korinth an, die er gegründet hat, und diese Gemeinde ist munter am Streiten und es gibt Auseinandersetzungen und die einen hielten sich für wichtiger als die anderen und solche Sachen. Und dann sagt der 1. Korinther 1, 27, Gott hat das auserwählt, was in den Augen der Welt gering ist, um so diejenigen zu beschämen, die sich selbst für weise halten. Er hat das Schwache erwählt, um das Starke zu erniedrigen. Also offensichtlich will er der Gemeinde erklären, Freunde, ihr, die ihr euch selbst für wichtig haltet, alles schön und gut, aber das Prinzip Gottes ist irgendwie ein anderes. Da sind alle gleich. Das Schwache ist da genauso wichtig. Und er hat die Schwachen erwählt, vielleicht auch um den Starken eine Lektion zu erteilen. Also mit dem Glauben und dem Unglauben und dem Kleinglauben, das ist so eine Sache, Gott hat da offensichtlich etwas andere Maßstäbe. Unglaube wird in der Bibel übrigens an verschiedenen Stellen, ich bleibe mal nur bei dem Neuen Testament, erwähnt. Da ist Jesus in Nazareth, in seiner, wenn man so will, Heimatstadt, dort wo er aufgewachsen ist, dort wo man ihn kannte, wo man seine Familie kannte. Und das mag auch ein Problem für die Leute gewesen sein, weil sie wussten, da ist doch der kleine Jesus aus der Nachbarschaft und mit einmal rennt er da durch die Gegend und soll angeblich was weiß ich nicht, alles tun und Wunder geschehen und so weiter. Und dann heißt es in Matthäus 13, 58, er, nämlich Jesus, konnte wegen ihres Unglaubens in Nazareth nicht viel tun. Spannender Vers. Weil die Leute nicht glaubten, heißt es, er konnte dort nicht viel tun. Oder in Johannes 12, 37, wo ebenfalls vor den Augen der Leute alles Mögliche geschah, obwohl er Zeichen und Wunder vor ihren Augen tat, glaubten sie doch nicht an ihn. Also so sehr das Neue Testament Geschichten des Glaubens enthält, da sind durchaus auch Hinweise auf Unglaube, wo die Leute einfach nicht bereit waren oder wie auch immer, sie glaubten nicht an ihn. Hier bei diesem Mann ist es noch ein bisschen anders. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich habe mich versucht, ein bisschen in diesen Typen, von dem so viel ja gar nicht gesagt wird, hineinzuversetzen. Ich glaube. Ja, er wird Erfahrungen gemacht haben. Allein die Tatsache, dass er mit seinem Sohn in die Nähe Jesu kam, zu seinen Jüngern kam, dass er bat, dass für ihn sein Sohn gebetet wurde. All das ist ein Zeichen von Glauben, von vielleicht auch letztem Versuch. Könnt ihr ihm denn nicht helfen? Und wer weiß, wie viel er schon gebetet hat im Lauf seines Lebens. Wer weiß, was er schon an Hoffnung investiert hat. Und dann war es doch nicht so geschehen. Und immer wieder diese vergebliche Hoffnung. Und wenn ich mir vorstelle, als Vater sein Kind zu sehen, wie es so gebeutelt und gerissen wird von irgendwelchen fremden Mächten, dann ist das schon heftig. Also es ist hier ein bisschen anders. Da ist nicht einfach nur Unglaube, sondern da ist Glaube und die Bereitschaft irgendwie von Gott zu erwarten, die ist da. Aber es gibt auch das andere, den verzweifelten Versuch und zu sehen, irgendwie hört Gott mich überhaupt? Will er das überhaupt? Was lehrt diese Geschichte von dem Vater mit seinem kranken Sohn? Ich glaube, im Nachdenken beginne ich zu verstehen, dass das Spiegeln der eigenen vermeintlichen Glaubensstärke oder Glaubensschwachheit von mir aus auch eine große Gefahr in sich birgt, nämlich die Fixierung auf die eigene Person und meine innere Verfassung. Dabei sollte der Fokus doch vielmehr auf einen großen Gott gerichtet sein, der über mein Bitten und Verstehen zu tun vermag. Ist das nicht eine Gefahr, dass wir viel zu sehr in uns selbst hineinhorchen und denken, davon ist es abhängig? So sehr die Situation des um Hilfe rufenden Vaters verzweifelt war, bin ich doch super dankbar für diese Geschichte in der Bibel. Denn dieser Mann ist für mich ein Sympathieträger, weil er zutiefst ehrlich ist und schonungslos offen sein Innenleben vor Jesus präsentiert. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und dann sind da ja meine Erfahrungen, mit denen ich so einen Satz lese. Und ich denke an Menschen, für die ich gebetet habe und viele andere haben auch noch dafür gebetet, wo das in dieser Form, wie es denn von uns erbeten war, von Gott nicht geschehen ist. Jeder kennt solche Erfahrungen. Und dann kommen so pastorale Dinge, sage ich mal, dazu. Dann kommen Menschen und sagen, bete mal für mich. Und dann weiß ich, der Mensch, der da vor mir steht, ist nicht mehr der Jüngste. Und ich weiß, dass Paulus einmal den Korinthern gegenüber sich selber oder seinen Körper beschreibt, sein Körper ist eine baufällige Hütte. Also gut, wenn man über sich selbst so redet, anderen sollte man das vielleicht nicht so sagen. 2. Korinther 5, 1, sein Körper ist eine baufällige Hütte. Eieiei, Ruine würde man vielleicht sagen. Und manche Christen weisen solche Gedanken, die ich jetzt sage, weit von sich. Aber könnte es nicht doch sein, so, ich beschreibe einfach meine Gedanken, mein Innenleben, könnte es nicht doch sein, dass die Krankheit, die du gerade hast, auch eine erzieherische Wirkung hat. Uiuiui, da sagen manche, nein, nein, auf keinen Fall, das kann nicht sein. Aber ich kenne solche Gedanken. Da kommt ein Senior zu mir, weiß in meiner ehemaligen Gemeinde, über diese Leute kann man ja reden hier ohne irgendwie, ne? Also das ist auch lange her, aus der Gegenwart würde ich da ja nichts sagen. Er ist 80 plus und sagt, können wir nicht mal dafür meine Schwerhörigkeit beten? Ich sage, ja, können wir schon, aber der Gedanke, der gleichzeitig in meinem Kopf ist, sagt, vielleicht solltest du die mal annehmen. Vielleicht solltest du auch die technischen Hilfsmittel dankbar sein für die, die es dankenswerterweise gibt. Ist das mit der baufälligen Hütte bei dir eine Ausnahme, also du nicht, alle anderen, oder wie? Oder ich bete dafür, dass, was weiß ich, wenn wir als Familie unterwegs sind oder unsere Kinder unterwegs sind, dass sie geschützt sind auf ihren Reisen im Straßenverkehr. Und dann kommen so Gedanken in mir hoch, kennt ihr alles gar nicht, aber ich rede ja von mir, sagt, bin ich eigentlich dadurch, dass ich um den Schutz Gottes bete, von dem statistischen Risiko, dass ich eingehe, wenn ich am Straßenverkehr beteiligt bin, ausgenommen? Also, dass ich, wenn ich auf die Straße gehe und mit dem Auto fahre, bin ich normalerweise einem statistischen Risiko ausgesetzt. Gilt das für mich als Christin nicht? Und dann gibt es da manchmal Leute, das finde ich auch spannend, weil meine Gedanken dazu, sage ich euch, die sagen, da ist irgendwas passiert, jemand hat einen Unfall gehabt, aber ist nur das Bein gebrochen. Und dann sage ich, oh, lieber Gott, vielen Dank, dass es nicht schlimmer geworden ist. Und ich denke, ja, hätte er nicht dafür sorgen können, dass es überhaupt nicht passiert ist? Ich höre mal auf, von mir selbst zu erzählen. Das sind aber so Sachen, die ich zur Genüge kenne. Was ich damit sagen will, dieses Ich glaube, hilf meinem Unglauben, ist ein Gebet, wo ich zutiefst andocken kann. Ich glaube, ja. Es ist zu viel Gutes von Gott in meinem, in unserem Leben, auch im familiären Kontext, passiert, dass ich an ihm zweifeln oder gar verzweifeln würde. Ich glaube, das heißt, ich habe so ein Urvertrauen in ihn, in seine Güte und seine Treue. Das ist wie so ein Fundament in mein Leben gelegt, auch wenn das andere, die Gedanken, die ich gerade geschildert habe, auch da sind. Und gleichzeitig hilft meinem Unglauben, weil ich diese Gedanken, diese innere Zerrissenheit nur zu gut kenne. Wenn ich mein Herz vor Gott ausschütte, das ist ja so ein schönes Bild, was die Bibel gebraucht, dann kommt da alles Mögliche zum Vorschein, auch mancher Zweifel, auch mancher Unglaube. Und ich bin sehr dankbar, dass die Heilige Schrift nicht nur die zugegebenermaßen faszinierenden Geschichten großer Glaubenshelden enthält, sondern dass sie offen und ehrlich einen Blick hinter die Kulissen ermöglicht. So wie bei diesem namenlosen Sympathieträger, der seinen Glauben, seinen Zweifel, sein sich nicht vorstellen können, in diesem ein Gebetsschrei münden lässt. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Nun ist diese Geschichte ja mehr als nur ein Einblick in das Psychogramm eines verzweifelten Vaters. Sie ist auch und gerade eine Einladung zum Glauben. Glaube, es ist eine Vertrauensbeziehung. Da ist ein Urvertrauen, wächst zu Gott hin. Das ist bei Menschen nicht viel anders. Wir starten eine Beziehung und nach wächst Vertrauen. Ich lerne einen Menschen kennen, der mir total fremd ist. Ja, wie kann ich ihm vertrauen? Aber indem ich Vertrauen investiere, merke ich Step by Step, wie es weitergeht. Und trotz allem, was ich jetzt heute gesagt habe und auch ein bisschen damit so gesagt habe, was in meinen Gedanken und meinem Herzen manchmal abgeht, sage ich dir, Glaube ist das Beste, was dir passieren kann. Eine Vertrauensbeziehung zu Gott ist das Beste, was dir passieren kann. Und ich wollte auch durch diese Erfahrung aus meinem Leben sagen, das ist etwas, was wächst, was auch nicht von Anfang an da ist, was vielleicht manchmal angefochten ist, aber es ist das Beste, was dir passieren kann. Das Andocken bei dem allmächtigen Gott, wo ich geborgen bin bei ihm, wo ich weiß, da gehöre ich hin, wo ich weiß, ich muss keine Leistung bringen, muss mir sozusagen meine Frömmigkeit, mein Christsein vor ihm nicht verdienen. Julia hat diesen Satz schon zitiert aus Hebräer 11, Vers 1, wo gefragt wird, was ist also der Glaube? Es ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Interessant zum Verstehen, was Glaube ist, damit will ich ein paar wenige Minuten noch einen kleinen Kontrapunkt setzen, ist die Geschichte von einem Mann, oder besser gesagt, einem Mann, von dem Jesus voller Anerkennung sagt, dass er solchen Glauben in ganz Israel nicht gefunden hat wie bei diesem Mann. Das ist der sogenannte Hauptmann von Kapernaum. Und diesem Mann, ja, hat eine Sonderstellung im Neuen Testament. Er war ein Römer. Er war nicht irgendwie ein schwacher Mensch, wo man sagt, na, für dich ist der Glaube ohnehin so eine Krücke, die du brauchst, damit du irgendwie durchs Leben kommst. Sondern das mag ja der eine oder andere manchmal denken, sondern das war ein gestandener Mann mit allem drum und dran. Er ist im Neuen Testament ein Vorbild für den Glauben als Soldat, der zwar ja, schon eine militärische Karriere gemacht hat, er ist Hauptmann. Im gewissen Sinne, die Römer sahen das sicher nicht so, aber wir würden vielleicht sagen, er war im Auslandseinsatz. Er hat nämlich die römische Nation dort in Palästina repräsentiert. Er war also, wie man südlich von uns sagen würde, so etwas wie ein gestandenes Mannsbild. Und er wäre vielleicht für das Cover irgendwelcher maskulinen Magazine auch geeignet gewesen, keine Ahnung. So stelle ich ihn mir vor, den Römer, ein Hauptmann, der sowas wie Glauben eigentlich gar nicht nötig hat, der kommt doch auch so durchs Leben. Aber der sagt, als sein Knecht krank wird und er merkt, da sind ihm alle Hände gebunden, er sagt, sprich nur ein Wort zu Jesus, so wird mein Knecht gesund. Du musst nicht mal kommen. Sprich nur ein Wort, lässt er ihm ausrichten, so wird mein Knecht gesund. Und diese Geschichte sagt mehr über den Glauben, weil er so als ein positives Beispiel für Glauben dargestellt wird. Du musst den Glauben nicht schon mit der Muttermilch eingesogen haben, um irgendwie als Christ unterwegs zu sein. Du musst auch nicht, wer weiß, wie viel Vorwissen haben. Wer weiß, was dieser Mann hat? Keine Ahnung. So ganz viel wird es nicht gewesen sein. Glaube kann ganz klein beginnen. So Stichwort Senfkorn. Kann sehr, sehr anfangshaft sein. Das ist ganz normal. Eine Beziehung wächst immer Step by Step. Aber Glaube ist eine wachsende Vertrauensbeziehung zu Gott und es ist das Beste, was dir passieren kann. Ich hoffe, dass wir alle Menschen mit Namen nennen könnten, von denen wir sagen, dass sie gute Freunde sind. Das sind in der Regel nicht so ganz viele Menschen, das macht auch gar nichts, aber dass wir wenigstens einige wenige sind, von denen wir sagen, die sind richtig gute Freunde. Und ich hoffe, dass du von diesen guten Freunden sagen kannst, dass ihr einander wirklich vertraut und dass ihr sozusagen durch dick und dünn miteinander geht und gegangen seid und euch wirklich aufeinander verlassen könnt. Und wie hat so eine Beziehung begonnen? In der Regel ganz klein. Da war eine erste Erfahrung der Verlässlichkeit des anderen. Und dann kam eine nächste und eine nächste dazu. Und irgendwann sagst du, auf diesen Menschen, auf diesen Mann, auf diese Frau, auf diesen Freund oder Freundin ist Verlass. Vielleicht war das am Anfang gar nicht sicher. Du bist skeptisch gestartet, aber eine gute Erfahrung erreiht sich an die andere. Und wenn dann mal eine schwierige dazwischen ist, dann kann die ganzen Guten auch nicht einfach durchstreichen. Ich glaube, mit dem Glauben an Gott ist das ganz vergleichbar. Vielleicht startest du auch ein bisschen skeptisch. Kann ich ihm wirklich vertrauen? Und es gibt Menschen in deinem Lebensumfeld, die du eigentlich nicht für abgedreht hältst, die dich trotzdem ermutigen, solche ersten Schritte des Glaubens zu gehen. Und du beginnst die Bibel zu lesen und du liest dann ein Versprechen wie dieses im Wort Gottes. Wer sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Und vielleicht sprichst du aufgrund eines solchen Satzes ein erstes persönliches Gebet. So strange das für manche Menschen ist, zu beten und irgendwo da oben ist die Decke und hier rede ich mit jemandem, den ich nicht sehe. Und du bittest Gott um etwas und Gott antwortet. Und nach wächst eine Beziehung zu Gott, die du irgendwann mit dem Stichwort Vertrauen bezeichnen würdest. Du lernst auch mit Erfahrungen umzugehen, dass Gott dir nicht alle deine Wünsche erfüllt. Und du lernst dich auch den Herausforderungen seines Wortes zu stellen, das kenne ich auch zur Genüge. Und deswegen möchte ich zum Schluss dieses Gottesdienstes und zum Beginn des neuen Jahres all denen, wo das einen besonderen Widerhall findet in ihrem Leben, einen Schritt anbieten, den ihr tut. Und zwar würde ich gerne, wir haben über Glauben nachgedacht heute. Wir haben auch ein bisschen Einblick in die Seele genommen eines Menschen, der irgendwie glaubt und gleichzeitig den Unglauben in seinem Leben auch identifiziert. Wir haben diesen hin und her gerissenen Vater versucht ein bisschen uns vor Augen zu stellen und ja, stellen fest, da ist so viel, jedenfalls bei mir, so viel, was sich in meinem Leben widerspiegelt. Und ich würde euch gern einladen, die ihr das spürt, da ist Glaube, jawohl, deswegen bin ich auch hier, aber da ist auch so viel Zerrissenheit, so viel Unglaube, dass ihr das einfach nochmal ganz besonders vor Gott bringt. Ich will jetzt gleich beten und vielleicht findest du dich in dem, was ich gesagt habe, an irgendeiner Stelle wieder, du kannst das ein bisschen musikalisch unterlegen, findest du dich an irgendeiner Stelle wieder und sagst, ja, ich glaube auch, aber das ist alles so durcheinander noch bei mir, da ist auch so viel Unglaube, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Dann würde ich dich bitten, dass du dann während dieses Gebets aufstehst. Als ein Zeichen vor Gott, vielleicht auch vor Menschen, aber insbesondere als ein Zeichen vor Gott, weil wir durch das, was wir zum Ausdruck bringen, manchmal mehr als durch unsere eigenen Worte sagen, Gott, ich stehe vor dir auf und du sprichst in mein Leben ein und du sollst handeln. Und es gibt ja so Aufrufe und dieser gehört eigentlich fast ein bisschen dazu, wo man sagen kann, kann ich eigentlich sitzen bleiben unter diesen Bedingungen? Also wer ist schon ein Glaubensheld? Das meine ich gar nicht. Ich meine gar nicht, dass jetzt irgendwie jeder reagieren muss in dieser Weise, wie ich es vorschlage. Aber ich glaube, dass Menschen sicher da sind und die spüren, das ist im Grunde meine Situation, die ist so ziemlich 95%ig dem gleich. Dann würde ich gerne für dich beten und wir wollen das tun und Gott wird antworten und er wird reagieren und du wirst merken, wie sich dadurch etwas bewegt in deinem Leben. Ich schlage mal vor, dass wir erst mal so einen Moment der Stille machen, wo wir nochmal eingeladen seid, einfach so ein paar Momente zu Jesus zu beten. Vielleicht das auch nochmal zu klären, bevor ich dann bete. Wenn wir über diesen Mann nachgedacht haben, der diesen Hilfeschrei zu Jesus sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben, dann würde ich sagen, ich bin der Erste, der, ich stehe zwar, aber der jetzt aufstehen würde und sagt, ja, das kenne ich. Ich brauche deine Klarheit und ich bitte euch einfach, die ihr sagt, da kann ich mitgehen, das spüre ich in mir. Ich will dieses vor Jesus bringen, dass ihr ebenfalls aufsteht, wenn das für euch dran ist. Jesus, du siehst uns, wie wir vor dir hier sind. Und wir sind Menschen, die ihr Inneres, ihre tiefste innere Verfassung vor dir ohnehin nicht verbergen können. Du siehst in unser Herz, wir sind vor dir, wie die Bibel es sagt, wie ein aufgeschlagenes Buch. Du kennst unsere Lebenserfahrungen, die Summe alles dessen, was uns zu dem gemacht hat, was wir heute sind. Und wenn dieser Mann uns vor Augen steht, der einerseits glaubt und andererseits ehrlich sagen muss, ich brauche deine Hilfe, Jesus, da ist auch so viel Unglaube da, dann möchten wir das vor dich bringen. Und das Gleiche vor dir als Gebet aussprechen. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich glaube, lass mich wachsen in der Vertrauensbeziehung zu mir. Ich glaube und ich danke dir, dass du mich annimmst, auch wenn da so viele andere Dinge noch in meinem Denken und Leben und Fühlen eine Rolle spielen. Jesus, du siehst die Menschen, die vor dir aufgestanden sind und die Sehnsucht ihres Herzens. Ich bitte dich, dass das Jahr 2020 ein Jahr des Glaubens, des wachsenden Vertrauens, der inniger werdenden Beziehung zu dir ist. Ein Jahr, wo wir echt und ehrlich vor dir immer wieder sein können, wo wir nicht irgendwas vorspielen müssen, was sowieso nicht ist, sondern du sagst Ja zu uns. Und was ich manchem eben vor dem Abendmahl gesagt habe, das gilt für dich ganz persönlich. Nichts kann dich trennen von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, deinem Herrn. Und so wollen wir dich bitten, Herr, mehre du unseren Glauben, lass unsere Beziehung zu dir wachsen. Und auch in den Unpässlichkeiten, den Inneren, mit denen wir unterwegs sind, sie ehrlich vor Gott und vor Menschen vielleicht bringen, damit wir Schritte des Glaubens in unserem Leben gehen können. Herr, wir bitten dich, ich glaube, hilf meinem Mund.